Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Schon wieder kann man sagen, weil wir schließen jetzt heute die Osterreihe sozusagen ab und unterhalten uns über den Predigttext zu Ostermontag. Und wir machen das, weil das Spaß macht und in der Hoffnung, dass wir dicke Bretter bohren können. Zumindest heute ist das unsere Hoffnung. Wir, das bin heute ich, Esther, und ich unterhalte mich mit Martin. Hallo Martin.
Hallo.
Wo sitzt du
gerade? Ich sitze in der Schweiz, mit schwäbischem Akzent in der Schweiz, in Maikirch im Berner Umland. Dort bin ich Pfarrer seit Oktober letztes Jahr. Aber eben, der Akzent verrät, ich habe auch schwäbische Wurzeln. Aber genau, ich lebe mit meiner Familie hier in der Schweiz, in Maikirch. Und genau, Wir haben festgestellt, seit einer gewissen Zeit bin ich jetzt mal wieder zu Gast hier.
Ja, genau, herzlich willkommen. Das ist sehr schön, dass das klappt. Und genau, du meinst gerade schon, das ist ein Brett, der Text, über den wir uns unterhalten wollen, finde ich auch. Oder halt Paulus. Es geht nämlich um 1. Korinther 15, die letzten Verse, 50 bis 58. Und ich lese es einfach direkt mal vor aus der Zürcher Übersetzung. Genau. Viel Spaß beim Zuhören. Das sage ich, liebe Brüder und Schwestern. Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Noch erbt das Vergängliche, die Unvergänglichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Nicht alle werden wir entschlafen, alle aber werden wir verwandelt werden. Im Nu, in einem Augenblick, beim Ton der letzten Posaune. Denn die Posaune wird ertönen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn was jetzt vergänglich ist, muss mit Unvergänglichkeit bekleidet werden, und was jetzt sterblich ist, muss mit Unsterblichkeit bekleidet werden. Wenn aber mit Unvergänglichkeit bekleidet wird, was jetzt vergänglich ist, und mit Unsterblichkeit, was jetzt sterblich ist, dann wird geschehen, was geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes ist die Sünde, die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder und Schwestern, seid standhaft, lasst euch nicht erschüttern, tut jederzeit das Werk des Herrn in reichem Maße. Ihr wisst ja, im Herrn ist eure Arbeit nicht umsonst.
Das ist ein Abschluss nach den Osterfeiertagen an alle Pfarrpersonen. Im Herrn ist eure Arbeit nicht umsonst.
Ja, genau. Ja, und vielleicht auch an unser Gespräch ist vielleicht auch ein guter Abschluss, dachte ich gerade. So, wenn man so um das Verstehen ringt, ist es manchmal auch gut, wenn noch jemand sagt, das war jetzt nicht umsonst.
Ja. Ja. Nee, ich fand wirklich, also die Textauswahl ist für den Ostermontag absolut passend. Also wenn man so guckt, wo Paulus auch herkommt, in diesem Kapitel mit der Auferweckung Jesu, wo ganz detailliert alles beschreibt und wie er sich das vorstellt, und dann dazu überzugehen, was bedeutet das jetzt ja für die Menschen, für Christinnen und Christen heute, also zu Paulus Zeit.
Ja.
Das passt stimmt, voll.
Das ist schon ein Wahnsinnsbogen, das stimmt, weil das Kapitel ja genau damit anfängt, mit diesem kleinen Glaubensbekenntnis. Christus ist gestorben, wurde begraben und am dritten Tage auferstanden. Und ja, und jetzt geht's bis zu uns heute, die wir noch leben. Das ist ja so ein bisschen auch die Pointe von diesen Versen, dass auch die noch leben, verwandelt werden, wenn, wenn dieser Nu kommt, also im Nu, in einem Nu, Augenblick.
Genau.
ja, also zumindest habe ich das so ein bisschen rausgehört als, auch als das Problem vielleicht, an das herangeht. Also die, die gestorben sind, okay, die werden wieder auferweckt. Das macht das, führt er ja schon im Absatz vorher auf. Aber was ist mit denen, die noch nicht gestorben sind? So.
Ja.
Verpassen die den Moment? Also schon ja auch eine ganz andere Erwartung, als wir heute haben, steckt er ja auch dahinter. Also damals war das halt so, es kann ja jeden Augenblick passieren und ich weiß nicht, es ist jetzt nicht so, dass ich da ständig damit rechne, dass jetzt...
Nicht?
so. Es ist 2000 Jahre nichts passiert, warum soll es jetzt passieren? Ja.
Den Gedanken hatte ich auch, dass so, wie soll ich sagen, über die Länge der Zeit sich die Fragen ein bisschen verändert haben. Ich habe das erst mit dieser Verwandlung gar nicht verstanden, was er da eigentlich will. Und erst als ich dann nachgelesen habe, was damit gemeint sein könnte oder gemeint ist, hatte ich das Gefühl, es war nicht auf meinem Horizont. Und klar weiß ich das, dass bei Paulus in manchen Briefen noch Naherwartung da ist, aber dass es sich so auf einen Text auswirkt und diese Unsterblichkeit oder das Unverwandelte und Sterbliche so parallel miteinander gehen und parallel miteinander gedacht werden, ist zumindest außerhalb meiner Wirklichkeit oder Denkmöglichkeiten.
Ja. Hier ist ja auch verwiesen auf den ersten Thessalonicher, wo es ja auch um diese Auferstehung geht. Und das habe ich noch mal kurz nachgeschlagen, weil ich hinten in meinem Hirn dachte, da ist es doch andersrum. Da haben sie doch Angst, dass die Verstorbenen halt leider zu früh verstorben sind. Also da ist die Naherwartung ja noch sehr viel präsenter. Und das auch, also da kann man das, finde ich, richtig nachvollziehen, wie sich das mit der Zeit halt verändert. Also im ersten Thessalonicher Brief schreibt er auch, die Entschlafenen werden auferweckt werden. So, also die um die müsst ihr euch nicht sorgen, die kommen nicht zu, die bleiben nicht übrig, sage ich mal. Und hier ist es jetzt ja schon andersrum. So, also, und das ist ja auch, genau. Und wie, genau, und für uns heute ist es, ja, nochmal eine ganz andere. Ich finde, da ist eher die Frage, ist jetzt gar nichts passiert für alle, die seither gestorben sind. Also das ist ja eher, worüber man heute nachdenkt, wenn man wie genau geht es alles vonstatten? Zwischen Tod und Auferstehung, passiert es gleich oder nicht und so. Also es sind ja, ich finde, da gibt es ja, merkt man, wie sich die Fragestellungen eben verändern, je länger das her ist.
Ja, ja. Mir ist, weil du das jetzt gerade so angesprochen hast, dass sich gerade die Frage verändert hat, gerade was zwischen Tod und Auferstehung ist, mir kam ganz stark mit Eric Clapton, Tears in Heaven, kam mir da im Kopf sofort aufgeploppt, so dieses Would you know my name und wo er sich, Would it be the same, wo er diese Fragen stellt, wenn man sich wieder trifft in Heaven, wie das sein wird und welche Gestalt es haben. Und bei Paulus, ja, da merkt man, das sind genau die Fragen, die er aufnimmt. Und wo er so, wie soll ich sagen, so wie eine Karte auffaltet und sagt, ja, also.
Eigentlich sagt er, ich weiß es auch nicht, aber es wird irgendwie, es wird halt anders werden und es bleibt niemand zurück.
Genau, ja. So. Ja. Und es muss anders sein als hier, weil man quasi nicht alles in einen Topf schmeißen kann, das Unsterbliche und das Sterbliche und da irgendeinen Prozess vollziehen muss. Aber eben, so nach dem Motto, mehr weiß ich dann auch nicht.
Und das ist ja schon verrückt, dass diese Unsicherheit rund um den Tod, ja, am Ende, die bleibt über die Jahrtausende hinweg, ja, also das ist ja heute auch nicht anders, das ist ja immer noch eine Blackbox, sag ich mal,
ja.
Also was passiert da und was passiert dann überhaupt was und so. Und das bei aller Unterschiedlichkeit, wie man die Fragen dann beantwortet oder zu beantworten versucht, das bleibt. Also,
ja.
Diese...
Ich blieb da so dran hängen, weil ich das neulich mit meinen Konfirmandinnen und Konfirmanden hatte und ich dann halt auch gesagt habe, ja, wenn man sich so verschiedene Lieder anguckt und Texte, jeder und jede stellt sich das irgendwie anders vor. Was kommt nach dem Tod? Kommt was? Wie muss ich mir das vorstellen? Und dass die Zugänge oder auch die Vorstellungen drüber sind, ja, die sind so verschieden wie wir Menschen auch. Und was Paulus da macht, so empfinde ich es zumindest, ist so einen Rahmen zu setzen. Zu sagen, was ist wichtig? Was kann ich aufgrund der Auferweckung Jesu, was sind da die Rahmenbedingungen, in denen ich die Vorstellung für den Tod von uns allen packen kann? Und das dazu sagen, okay, nee, es kann nicht dasselbe sein, weil es einfach ein anderer Zustand ist. Und trotzdem hat es was miteinander zu tun. Also es sagt ja auch nicht eben, es passt gar nicht, es passt nicht zusammen, aber es hat was miteinander zu tun.
Es hört sich schon, es ist jetzt die Frage, ob das jetzt schon wieder meine Vorstellung ist oder ob das auch da drin steckt, dass es so einen Wiedererkennungswert gibt. Oder ob das ist, vielleicht, aber wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich schon meine schon meine Vorstellung.
Ah, ich hätte sogar gesagt, das ist eher biblisch. Also du meinst, dass es einen Wiedererkennungswert gibt.
Ja.
Ja. Also mir fällt da immer das Gleichnis ein vom armen Menschen und reiche Mann und der arme Lazarus. Die beiden erkennen sich auch ganz deutlich.
Die erkennen sich auch wieder, das stimmt.
Auch Jesus nach der Auferstehung wird erkannt, vielleicht nicht gleich, weil man auch nicht mit ihm gerechnet
hat. Das stimmt.
Aber die Hauptmerkmale an ihm bleiben gleich. Also ich denke schon, dass das die Vorstellung ist, weil, also, wie soll ich sagen, dass die Frage stellt sich ja schon, welchen Wert hat diese Auferweckung, so wie sie biblisch gedacht wird, wenn sie nichts mit den Personen selbst mehr noch zu tun haben?
Ja, ist ein guter Gedanke.
Ich weiß schon, dass man das heute auch anders denken kann und ich kann das verstehen. Aber ich glaube, aus biblischer Sicht wird man sich schon die Frage stellen, welchen Wert hat es dann? Also wenn es nicht die Hoffnung gibt auf eine Art leiblicher Auferstehung.
Ja. Da ist was dran. Ja, was ich noch so dachte, bei diesem Rahmen, also ja, wenn man das als Rahmen beschreibt, wie wirkmächtig der halt auch war und ist. Also diese Vorstellung, dass es das ewiges Leben irgendwie Unsterblichkeit bedeutet. Also das ist ja so von der was sterblich ist, muss mit Unsterblichkeit begleitet werden. Das ist ja eigentlich sehr in unser Denken übergegangen. Also, dass wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, dass das dann aber ein unsterbliches ist. Also,
ja.
Das hat ja schon eine enorme Wirkmächtigkeit entfaltet. Und da dachte ich so, naja, diese Vorstellung ist so wirkmächtig, dass eigentlich Menschen auch schon immer sagen, wie kriegen wir unser Leben jetzt halt unsterblich? So. Aber dass da ja eben diese Verwandlung fehlt. Also dass da ja das Entscheidende eigentlich, worum es Paulus in diesen Versen geht, das wird da übersprungen. Also dass etwas geschieht und dass es eine, ja, dass es eben nicht das Gleiche ist. Diese sterbliche Existenz jetzt und was dann da kommt. Also das fand ich dann ganz irgendwie, ja, interessant, dass dieser Zwischenschritt fast so ein bisschen rausgefallen ist. Und das Leben jetzt sollte am besten schon unsterblich sein.
Ah, du meinst so, so ein Promoten vom christlichen Glauben für, dann werdet ihr unsterblich? Oder allgemein die Sehnsucht?
Nee, allgemein diese Vorstellung. Ich glaube, die hat mit christlichem Glauben gar nichts mehr zu tun. Aber okay. So dieses, wenn man das hört, irgendwie dieses Streben danach, dass Menschen unsterblich sein sollen. Und weiß ich, gibt es nicht von Elon Musk auch so ein Projekt? Also, dass diese Vergänglichkeit des Körpers halt gestoppt wird und man in diesen, ja, und dadurch schafft, dass man halt einfach nicht stirbt.
Ah ja, so. Ja, ja.
Mhm. Das hat auch einen Namen. der fällt mir natürlich nicht ein. Transhumanismus vielleicht, sowas in die Richtung. Ja.
Ja.
Ich sehe an deinem Gesichtsausdruck, dass dir das auch nicht sagt. Genau, also das ist ja so ein bisschen was Abgefreaktes auch, aber halt diese Idee einfach steckt da ja auch drin von der Unsterblichkeit. Nur dass es halt, naja, das Entscheidende, würde ich sagen, auslässt, dass das halt auch was ist, was ich mir nicht selber machen kann, sondern was letztlich eben mit mir geschieht oder mir geschenkt wird, jetzt mal ganz theologisch gesagt.
Ja, ich glaube, das ist auch so was Interessantes. Ich muss da immer, also auch an Harry Potter denken und den Stein der Weisen, wo dieses Elixier dann gebraut wird aus dem Stein der Weisen, dass man nicht stirbt. Also ich meine, das ist ja ein uralter Gedanke aus der, ich glaube, schon mittelalterlichen Alchemie, dass es sowas gibt. Aber da zu sagen, ja, man zögert es raus und hält sich so quasi unsterblich. Und eben im Gegensatz dazu, das, was Paulus präsentiert, wo man merkt, ja, das ist eben nichts, was man aus sich raus produzieren kann, sondern dieses, man wird begleitet. Das ist ja was von außen passiert. Wie gesagt, man produziert es nicht aus sich selber raus und es ist auch dadurch eine unangefochtene Unendlichkeit. Also gerade bei Harry Potter ist ja das Problem, dass der irgendwann nicht mehr genug Stein hat für sein Elixier und dann schon irgendwann sterben wird. dieser Nicolas Flamel und 900-jährig oder so. Und das finde ich wirklich einen entscheidenden Gedanken, egal ob es jetzt Elon Musk ist oder bei Harry Potter, dass es immer dran hängt, was man selber ständig noch machen muss, damit man unsterblich, vermeintlich unsterblich ist. Und eben das, was Paulus meint, eine ewige Unsterblichkeit, nicht eine zeitlich begrenzte, die aber von außen auf einen zukommt, durch die Auferweckung Jesu.
Und es ist ja auch ein Unterschied noch quasi wie, also diese Unsicherheit vor dem Tod wird ja mit dem Stein des Weisen, sag ich mal, versucht zu umgehen. Also wenn ich das hinauszögere, dann komme ich nicht an den Punkt. Also es ist ja auch eine Art Vermeidungstaktik.
Ja.
Und hier bei Paulus ist es ja quasi, nee, dieser Punkt wird schon kommen, aber bei aller Unsicherheit, muss ich davor mich nicht fürchten, so ein bisschen. Also so, weil, wie hast du gesagt, weil ich da bekleidet werde. Also im doppelten Sinne jetzt. Ja,
genau,
also das mit G und mit K.
das, ja, was er in Vers 53 und 54 beschreibt, was vergänglich ist, muss mit Unvergänglichkeit bekleidet werden. Also eben, muss bekleidet werden und nicht muss selbst das aktive Gewand abziehen und was anderes anziehen, sonst kommt von außen auf einen zu.
Mhm. Ja. Ja, und so ist es, finde ich, schon, das stimmt, das ist ein schöner Doppelpunkt, um nicht zu sagen, ein schöner Abschluss von den Ostergottesdiensten. Also zu sagen, okay, und jetzt geht unser Leben halt auch weiter, mit dieser Unsicherheit, und wir werden weiterhin sterben müssen. Aber hier haben wir eben eine Hoffnung, die wir, also ja, die bis zu uns reicht, so.
Genau.
Und die nicht bei Jesus, naja, stehen bleibt. Ja, ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine.
Ja, 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 wirklich, genau. Also, dass damit eigentlich erst der Anfang gemacht ist mit Ostern. Und dadurch, dass jeden Sonntag das wieder neu erinnert wird, mit dem Entzünden der Osterkerze und so weiter, das hat nicht nur einen symbolischen Wert, sondern es trägt diese Hoffnung das ganze Jahr wieder bis zum nächsten Ostern.
Mhm. Ja. Das habe ich jetzt nicht mehr mit dir abgesprochen, aber ich fand es einen ganz spannenden Gedanken. Du meintest im Vorab, als wir uns auf den Text verständigt haben, dass in der Schweiz gibt es ja keine Perikopenordnung.
Nee, genau.
Dass du dir überlegst, das für Karfreitag vielleicht. Ich weiß nicht, ob du mit den Überlegungen, also ob die noch aktuell sind, aber ich fand es einen spannenden Gedanken, weil ich dachte, ja, das passt ja auch so. Aber ich glaube, es legt einen anderen Fokus ein bisschen. Oder es wirft ein anderes Licht auf den Text.
Genau. Ich glaube tatsächlich, das geht nur, wenn man ihn von hinten her liest.
Also, ja, genau, also, das dachte ich dann nämlich auch.
Also wirklich ausgehend vom Schriftzitat aus Verschlungen ist der Tod in den Sieg, Tote, wo ist dein Sieg, Tod, wo ist dein Stachel? Zu sagen, ja, das nehme ich als Ausgangspunkt und gucke dann noch einen Schritt weiter. Und dann sind wir schnell bei Ostern, was auch nicht unbedingt in Karfreitag reinpassen muss, finde ich. Der darf schon für sich selber stehen. Aber ich finde diese Frage, die Paulus da reinbringt, die wenigen Sachen, die ich bei Paulus wirklich öfter gemerkt habe was so auffällt, ist, wenn es wichtig ist, dann kommt er mit einem Schriftzitat auch noch um die Ecke. am besten wie jetzt hier gerade auch noch kombiniert aus zwei alttestamentlichen Versen, wo ich wirklich das Gefühl habe, ja, das ist ihm in dem Moment nochmal wirklich wichtig, was bei seinen ganzen Analogien und Überlegungen, die er jetzt über die Gegenwart und über die Zukunft anstellt, dass das unterm Strich einfach stehen bleibt. Ich glaube trotzdem noch, dass es keine rhetorische Frage ist. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Es ist schon noch eine richtige Frage, weil der Stachel und der Sieg eigentlich tagtäglich erlebt wird. Und ich glaube wirklich, dass deshalb der Text in beide Richtungen funktioniert. Von vorne gelesen und von hinten gelesen.
Und ich finde eben für den Ostermontag ist es eben auch die Erinnerung, der Text hört halt auch nicht mit Vers 54 auf.
Ja.
Also, und es ist ja andersrum schon so, an Ostern ist Karfreitag immer schnell wieder weit weg, was ja eigentlich auch nicht so ist. Also es geht ja nur miteinander. Also
ja.
Das eine hat ja ohne das andere, verliert ja an Bedeutung. Ja. Und wirst du es machen oder ist noch nicht entschieden?
Ich bin noch skeptisch. Das ist mein erster Karfreitag. Das ist immer die Frage.
Ja, okay, es ist vielleicht ein steiler. steiler Anfang. Ja, das stimmt.
Und wie du sagst, der Karfreitag soll und muss seinen Wert auch behalten und nicht irgendwie schon so vorausschielen. Mhm. Ich finde, die Stärke am Karfreitag ist ja die Message, Gott hat das Ganze auch erlebt. Und da darf man auch mal stehen bleiben. Und man muss nicht gleich weiterfragen. Deshalb Tendenz gerade jetzt eher nicht, nachdem ich mich nochmal damit auseinandergesetzt habe. Aber
aber für uns die gute Erinnerung, eben den Text einerseits bis zum Ende zu lesen und auch vielleicht in die Predigt irgendwie mit reinzunehmen. Und eben die Erinnerung, Karfreitag war gerade erst. Und
wird sich auch danach wieder weiter ereignen.
Ja, genau. Ja, jetzt gucke ich auf die Uhr und irgendwie sind wir gerade am Ende des Gedankengangs angekommen und die Uhr sagt, es ist schon vorbei wieder. Mhm. Vielen Dank dir, Martin, für deine Ideen und das gemeinsame Bohren an diesem Brett. Und ihr, die uns zugehört habt, danke fürs Zuhören und viel Freude und Erfolg und vielleicht auch Durchhaltevermögen beim Weiterbohren.
Die Arbeit ist nicht umsonst, gell?
Die Arbeit ist nicht umsonst. Vielleicht muss man sich das echt für diese Predigt irgendwo hinschreiben. Oder für alle, wenn man mehrere machen muss. Genau. Darf. Mehrere machen darf. Schaltet gern wieder ein. Es kommt bald schon die nächste Folge, dann für Quasimodo Geniti. Ich glaube, das ist der Sonntag nach Ostern.
Der weiße Sonntag.
Der weiße Sonntag, ja. Empfehlt uns weiter. Abonniert uns. Hinterlasst viele Sterne für uns. Und genau, wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Und noch zu Martin gerichtet, wenn es mal wieder klappt.
Genau.
Genau. Dann auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Tschüss.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.